Singende Kinder in Fernsehshows. Die sind auch in Südkorea sehr beliebt. In einigen Restaurants und Cafés sind die Kleinen dagegen nicht so gern gesehen. Kinder müssen in Südkorea nicht selten draußen bleiben, weil die Erwachsenen ihre Ruhe haben wollen. So eine Haltung in der Gesellschaft, die trägt sicherlich auch dazu bei, dass Südkorea seit einigen Jahren die niedrigste Geburtenrate der Welt hat.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Aber ist das überhaupt ein Problem oder überwiegen die positiven Folgen für den Planeten, wenn die Zahl der Konsumenten nicht weiter wächst? Das wollen wir gleich besprechen. Ich bin André Zanto. Hallo. Erstmal hören wir jetzt unsere Ostasien-Korrespondentin Katrin Erdmann. Sie war für uns in Südkorea und hat dort Mütter getroffen, die es seltsam finden, dass ihre Kinder nicht überall mit rein dürfen.
Statt dass die Erwachsenen uns helfen und lehren, wie wir uns verhalten sollen, schließen sie uns von ihren Plätzen aus. Ich verstehe nicht, warum.
Ein Mädchen liest von einem Zettel ab und fragt, warum Kinder aus einigen Bereichen Südkoreas ausgeschlossen werden. Das Video stammt von einer Demonstration der politischen Mütter, einer Organisation für mehr Frauenrechte. Nam Kung Soo-jin ist die Vorsitzende. Sie trägt ein lilafarbenes T-Shirt. Auf der Brust steht in grün Political Mothers. Das Mädchen von der Demo ist Soo-jins Tochter. Sie erzählt, was sie während ihres Urlaubs mit den Kindern erlebt hat.
Wir waren auf der Ferieninsel Jeju und an einem Tag war uns wirklich kalt. Aus der Ferne sahen wir ein Café. Wir rannten hin und stellten fest, dass Kindern der Zutritt verboten ist. Wir mussten also draußen bleiben. Meine Kinder haben das nicht verstanden. Ich musste es ihnen erklären und das war wirklich sehr schmerzhaft.
Und nicht nur das. Obwohl Südkorea Mütter dringender braucht denn je, stellt die Frauenrechtlerin fest.
Es gibt viele verschiedene Bezeichnungen, um Frauen zu diskreditieren. Unter anderem werden sie als Mamchung bezeichnet.
Eine Kreation aus dem Wort Mutter und Insekt oder Käfer. Ein Mutterinsekt ist eine junge Frau, die glaubt, dass sich alles um ihr Kind drehen muss und ihr damit auch in der Öffentlichkeit mehr Rechte zustehen als Kinderlosen. Weder Babylachen noch Weinen hört man im Café Tertré in Seoul. Ein heller Ort über mehrere Etagen mit Sitzblöcken aus Beton und Holz. Dazu der Blick über die Millionenstadt. Auf der gläsernen Eingangsfront steht gedruckt »No Kids Zone«. Und an der Kasse gleich nochmal auf einem blauen Plastikaufsteller. Der Zutritt sei Kindern verboten, weil die Möbel scharfkantig seien und Alkohol ausgeschenkt werde, heißt es auf Nachfrage. Doch genaue Auskunft könne nur der Chef geben, der sei allerdings nicht da und wird auch später nicht auf Anfragen reagieren. Sang Jun und Yoon Ji kommen gerade aus dem Café. Dass Kinder hier verboten sind, wussten sie nicht.
Man muss das natürlich von Fall zu Fall betrachten. Aber prinzipiell finde ich solche kinderfreien Orte gut. Denn es gibt einige Kinder, die sich in Restaurants laut und rücksichtslos verhalten.
Sang Juns 25-jährige Freundin Yoon Ji sieht das ein wenig anders.
Aus meiner Sicht ist das eine klare Diskriminierung von Kindern. Aber es gibt inzwischen zum Glück auch eine Gegenbewegung von Restaurants und Cafés, die explizit Kinder willkommen heißen. Davon braucht es noch mehr.
Ins kinderfreie Café würde Yoon Ji trotzdem wiederkommen. Und damit ist die junge Frau Teil der Mehrheit in Südkorea, die solche Orte gut findet, haben Umfragen ergeben. Dagegen hat die Nationale Menschenrechtskommission kinderfreie Zonen als diskriminierend eingestuft. Aber die Meinung der Kommission ist nicht bindend für die Regierung.
Ich habe nie darüber nachgedacht, ob es ein generelles Verbot geben sollte, denn ich habe noch keine Kinder. Aber grundsätzlich finde ich nicht, dass solche Bereiche verboten werden sollten, denn das ist das Recht auf Freiheit.
Sang-ju und Yoon-ji wollen einmal Kinder haben. Dann dürften sie Orte wie das Tertré natürlich nicht mehr besuchen. Stattdessen könnten sie ins El Yeto gehen, ein Restaurant im Zentrum der Hauptstadt. Besitzer Park Sok-won kocht italienisch und redet lebhaft. An der Eingangstür kleben zwei Sticker, die signalisieren, Kinder sind ausdrücklich erwünscht.
Kinder als Kunden gehören zu unserer Gesellschaft. Und ich fand es traurig zu sehen, dass wir immer kinderunfreundlicher werden. Dann habe ich von dem Projekt Souls gehört, Orte als Kinder-Okay-Zonen zu kennzeichnen. Und ich wollte nicht nur dabei mitmachen, sondern habe auch Papier mit Wachsmalstiften auf die Tische gelegt, damit sich die Kinder vor und nach dem Essen beschäftigen können. Darüber freuen sich auch die Eltern.
Gerade ist keine Familie im Restaurant, denn es ist mitten in der Woche. Aber am Wochenende sei es richtig voll, sagt Park Seok-won, der selbst noch keine Kinder hat. Das Argument mancher Gastronomen, sie hätten durch die kleinen Gäste Einbußen, kann er nicht bestätigen.
Früher haben Eltern zu ihrem Gericht immer nur einen leeren Teller fürs Kind bestellt. Aber weil man die Eltern dann immer als Mam Chung bezeichnet hat, machen sie das schon längst nicht mehr und bestellen ein eigenes Gericht für das Kind.
Doch davon rät der Koch sogar manchmal ab. Komme eine Familie mit einem ganz jungen Kind, mache er einfach die Portion für die Eltern ein bisschen größer. Über mangelnde Nachfrage könne er sich nicht beklagen, sagt Park Seok-won. Eine laue Sommernacht in Seoul. Aus einer Bar tönt Musik auf die Straße. Paare schlendern händchenhaltend durch die Gassen, in denen auf kleinen roten Plastikhockern Grüppchen sitzen, Bier trinken und vom Alltag erzählen. Oberflächlich betrachtet macht Südkorea einen entspannten Eindruck. Die Menschen lachen gern und oft, doch unter der Oberfläche haben sich die Fronten längst verhärtet. Jung gegen alt, Frau gegen Mann, konservativ gegen fortschrittlich. Und alles hat auf die eine oder andere Art Auswirkungen auf die Geburtenrate. Die stagniert seit Jahren auf niedrigem Niveau. 2022 wurden in dem 51-Millionen-Land nur 249.000 Babys geboren. Das ist der geringste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen 1970. Die Fertilitätsrate sank auf 0,78 und ist damit die niedrigste im weltweiten Ländervergleich. Hong Yen gehört zu jenen, die etwas verändern wollen. Die Mutter einer Tochter ist die Vorsitzende der Partei für ein Grundeinkommen, einer kleinen Oppositionspartei. Auch ihr wurde mit Baby schon der Zutritt zu Cafés verweigert. Für Hong Yen wird hier mit zweierlei Maß gemessen.
Wenn ein Mann an einem Ort anfangen würde zu randalieren und alles kurz und klein zu schlagen, würden danach auch nicht alle Männer von diesem Ort verbannt werden. Das ist ein koreanisches Phänomen und wird von der Gesellschaft hingenommen. Das ist das Problem.
Ebenso fragwürdig aus ihrer Sicht, wohin die Regierung die ganzen Won zur Steigerung der Geburtenrate investiert. Da wartet so manche Überraschung. Von 2006 bis 2021 habe das Budget zur Steigerung der Geburtenrate bei 280 Billionen Won gelegen, sagt sie. Aber als die Abgeordneten genauer hingeguckt hätten, warum es so hoch war, mussten sie feststellen, dass mit einem Teil Waffen gekauft wurden. Ganze 90 Millionen Won wurden dafür bereitgestellt, umgerechnet rund 60.000 Euro, so Hien. Die Logik dahinter?
Wenn es immer weniger Kinder gibt, dann gehen auch weniger Männer zum Militär. Also braucht man bessere automatische Waffen, um so die fehlende Kampfkraft wettzumachen.
Und nicht nur Waffenkäufe wurden aus dem Budget bezahlt, sagt Chong Se-jong, Wissenschaftlerin am Korea-Institut für Gesundheit und Soziales.
Bis 2021 waren darin auch Gelder für Immobilien enthalten und viele andere Dinge, die nicht wirklich etwas mit der geringen Geburtenrate zu tun haben.
Und auch wenn die Regierung zuletzt nochmals mehr Geld für eine höhere Geburtenrate in die Hand genommen habe, diene der größte Batzen der finanziellen Unterstützung von Familien und nicht jenen, die noch einen Kinderwunsch hätten. Und nicht nur das, beklagt die Wissenschaftlerin.
Die Regierung hat erstmals die Lebenswirklichkeiten der jungen Generation in Korea untersucht. Dabei kam heraus, dass 11% der Frauen ihren Job aufgegeben haben, um Kinder zu erziehen. Bei den Männern waren es 0%. Das zeigt die Ungleichstellung der Geschlechter in unserer Gesellschaft.
여전히 그런
Chong Se-jong, selbst Mutter einer 11-jährigen Tochter, ist in Korea eine Seltenheit. Die 42-Jährige ist nicht nur voll berufstätig, sondern lebt die Woche über auch allein ohne ihre Tochter in der Trabantenstadt Sejong, etwa 3 Autostunden von Seoul entfernt, weil sich dort ihr Forschungsinstitut und viele Ministerien befinden. Jedes Wochenende pendelt sie nach Seoul zu Mann und Kind. Für Essen, Wäsche und Kinderbetreuung haben die beiden allerdings stundenweise eine Nanny. Die kostet die Familie rund 2000 Euro im Monat. Das muss man sich leisten können.
Das Wichtigste ist es, ein Umfeld zu schaffen, das Menschen bei der Erziehung hilft. Aber bisher ist das nicht so. Die Familien wissen nicht, wohin mit den Kindern, wenn sie ihre Karriere fortsetzen wollen. Und das hindert die junge Generation, langfristig ihr Leben zu planen. Das ist eine Verschwendung von Karrieren und Arbeitskräften. Schließlich studieren in Korea 70% der jungen Menschen.
Oppositionspolitikerin Hon Yi-yen sieht es ganz ähnlich. Wenn das Umfeld besser wäre, Karriere und Kind keine Seltenheit, würden auch mehr junge Paare den Mut haben, ein Kind zu zeugen. Die Geburtenrate würde schnell steigen, ist sie sicher. Doch es gehe nicht nur ums Geld. Es müsse auch mit Traditionen gebrochen werden. Will heißen, erst heiraten, dann Kind.
Ich habe auch ein Gesetz vorgeschlagen, damit unverheiratete Paare zusammenleben und ein Kind haben können. In Europa liegt der Anteil unverheirateter Eltern bei 30%, in Korea nur zwischen 2 und 3%.
Dann hätten solche Paare dieselben Rechte wie Verheiratete und bekämen dieselbe finanzielle Unterstützung. Und es würde eine Last von der jungen Generation nehmen. Denn eine Hochzeit, die in der konservativen Gesellschaft immer noch Voraussetzung für ein Kind ist, ist in Korea eine sehr teure Angelegenheit. Wenn in Südkorea alles so bleibt, wie es ist, wird dies gravierende Folgen für das Land haben. Die Bevölkerung würde nach Angaben des Statistikamtes bis 2070 um mehr als ein Viertel schrumpfen. Der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung ginge noch stärker zurück. Noch mehr Schulen müssten schließen, der Wirtschaft fehlt der Nachwuchs, der Lebensstandard dürfte kaum zu halten sein und noch mehr alte Menschen würden vermutlich in Armut leben. Schon jetzt ist es jeder Zweite.
Mit dieser geringen Geburtenrate von 0,78 würde sich also die Zahl der Menschen in Südkorea verringern, haben wir gerade gehört, Zuwanderung mal außen vor gelassen. Das könnte dann Probleme bedeuten für die jetzigen Arbeitsabläufe, ob es dann noch genügend Fachkräfte und Nachwuchs gibt, ist die Frage. Und das könnte eben auch einen geringeren Lebensstandard bedeuten, so Prognosen. Aber ist das wirklich so? Heißt das im Umkehrschluss, die Bevölkerung der Länder muss eigentlich immer wachsen? Das ist aber auch ein Problem für den Planeten. Wir wollen darüber sprechen mit einem, der sich seit Jahrzehnten mit der Bevölkerungsentwicklung der Erde beschäftigt. Er ist Buchautor, war Journalist, ist Forscher, Rainer Klingholz. Hallo.
Ja, guten Tag, Herr Zanto.
Herr Klingholz, wir haben gerade das Beispiel aus Südkorea gehört. Ich könnte auch Taiwan nennen, Japan oder China, wo eben die Geburtenraten recht niedrig sind. Ist das aber nicht eigentlich der richtige Weg im Angesicht der Klimakrise, dass man diese Länder eher als Vorbild betrachtet und nicht als Problemländer?
Also wenn man das aus Sicht der Ökologie und des Planeten betrachtet, dann heißt das sicher, dass weniger Hochverbraucher, und das sind in der Regel Menschen in weit entwickelten Ländern mit durchschnittlichem oder hohem Einkommen, aus ökologischer und klimatechnischer Sicht von Vorteil sind. Denn weniger Menschen bedeutet weniger Konsum und weniger Dreck in der Umwelt, in jeder Form, in der Atmosphäre, in den Ozeanen. Das heißt, Wohlstand ist ein Problem für die Umwelt, weil Wohlstand in Konsum von Gütern und Dienstleistungen übersetzt wird. Und das lässt sich nicht ohne Rohstoff- und Energieverbrauch darstellen. Und dabei entstehen immer Schadstoffe aller Art.
Trotzdem gibt es ja diesen gewissen Alarmismus, wenn man hört, oh Gott, die Geburtenrate ist zu niedrig, kennen wir auch aus Europa. Dann werden so Sätze genannt wie, wir sterben hier aus. Woher kommt dieser Alarmismus?
Es ist richtig, dass alle Industrieländer, jetzt mit Ausnahme von Israel, sagen wir mal, so niedrige Geburtenziffern haben, dass damit sich eine Bevölkerung nicht stabil halten lässt. Das ginge nur über Zuwanderung, aber insgesamt geht der Trend zum Schrumpfen. Und das ist erst einmal die gute Nachricht aus ökologischer Sicht. Aber es gibt dazu natürlich auch schlechtere Nachrichten, denn sehr geringe Geburtenziffern, also Kinderzahlen je Frau von unter 1 oder nur wenig darüber, wie in Südkorea und anderen ostasiatischen Ländern, aber auch in Süd- und Osteuropa, bedeuten eine starke Alterung der Gesellschaft. Arbeitskräftemangel, Probleme für die Finanzierung der Älteren, auch die Frage, wer soll die Älteren irgendwann mal pflegen. Es bedeutet weniger Innovation, weil das eher von jüngeren Menschen kommt, und rückläufiges Wirtschaftswachstum und damit eine Herausforderung für die Staatsfinanzen. Also alles das, was wir auch in Deutschland erleben, allerdings in einem geringeren Ausmaß als in Südkorea, Japan oder China. Denn in Deutschland bekommen die Frauen im Schnitt noch ungefähr 1,5 Kinder, und das ist mehr als in Ostasien, aber weniger als für eine stabile Bevölkerung notwendig wäre.
Trotzdem ist es ja so, dass insgesamt, wenn wir auf die Welt schauen, die Erdbevölkerung wächst. Wir haben jetzt inzwischen 8 Milliarden. Ja, wo sehen Sie da die Grenze der Kapazitäten erreicht?
Ja, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, muss man natürlich sagen, dass die Erde heute schon deutlich überbevölkert ist. Denn der Planet leidet in vielfältiger Hinsicht unter diesen vielen Menschen. Dabei natürlich deutlich mehr unter den Wohlhabenden als unter den Armen. Aber das ist genau der Grund dafür, warum wir dieses Thema kaum in der öffentlichen Diskussion haben. Denn wir sind es und nicht die armen Menschen in Afrika oder in Westasien, die für Überbevölkerung stehen. Wir sind das Problem. Bei uns kann man sagen, 4 Euro Bruttoeinkommen resultieren etwa in der Emission von 1 Kilo des Klimagases Kohlendioxid. Und bei einem Bruttoeinkommen von 3.200, das ist der Schnitt in Deutschland, bedeutet das eben knapp 10 Tonnen Kohlendioxid äquivalent pro Jahr. So viel hauen wir raus jedes Jahr, und daraus resultiert der Klimawandel. Wir müssen runter auf Null, und das ist gar nicht einfach, wie wir mittlerweile sehen. Und genau deshalb wären weniger Menschen gar nicht so schlecht.
Sie haben erwähnt, dass das in der öffentlichen Diskussion relativ selten breit diskutiert wird. Sie haben Bücher geschrieben, Sklaven des Wachstums, vor fast 10 Jahren oder vor 2 Jahren auch Zu viel für diese Welt, wo Sie das eben thematisiert haben. Was glauben Sie, warum ist das bisher einer der Faktoren, der nicht so richtig angesprochen wird in Industrieländern, dass man eben das auch als positives Beispiel hinstellt, wenn die Bevölkerung nicht so stark wächst und wenn man dann eben versucht, mit den Ressourcen sparsamer umzugehen, die man hat?
Naja, wir wissen, dass es uns eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer besser gegangen ist, weil der Wohlstand gewachsen ist. Seit ich geboren bin, hat sich die Weltbevölkerung verdreifacht. Aber in dem gleichen Zeitraum hat sich die Weltwirtschaftsleistung verfünfzehnfacht. Das heißt, die Menschen sind im Schnitt 5-mal reicher geworden, was wir toll finden, gerade in den Ländern, denen es gut geht. Aber dieser Reichtumszuwachs kann natürlich nicht ohne Folgen für die Umwelt bleiben. Und das sollte jedem einleuchten. Aber wir sind sehr gut dabei, das eben auszublenden, weil wir von diesem Wohlstand, weil wir davon, dass es uns immer besser geht, ja deutlich profitieren.
Auf der anderen Seite des Spektrums stehen dann Länder wie Niger zum Beispiel. Interessanterweise jetzt ja in der Diskussion wegen des Putsches. Dort ist die Geburtenrate bei fast 7. Dort werden also sehr viele Kinder zur Welt gebracht. Und würden Sie jetzt so ein Land quasi als unproblematisch sehen, weil eben dort die Armut noch ganz groß ist, oder als künftiges Problem für diesen Kontinent, weil dort ja am meisten Kinder inzwischen geboren werden, dort ist das Bevölkerungswachstum eben noch recht groß in Afrika?
Also diese Länder sind mit Sicherheit auch überbevölkert, allerdings aus einem anderen Grund. Bei uns liegt das an dem heftigen Konsum und an den Schadstoffen, die dabei emittiert werden. Und in den Ländern, wo es nicht gelingt, die Menschen mit dem Notwendigsten zu versorgen, mit Nahrung, einem Dach über dem Kopf, mit Gesundheitsdiensten, Schulen und vor allem mit Jobs, dort machen viele Kinder das Leben noch schwerer. Und die Gefahr ist groß, dass diese Länder in einem Kreislauf aus Armut und starkem Bevölkerungswachstum gefangen bleiben. Und dort muss man auch von einer Überbevölkerung sprechen. Denn Armut bedeutet wenig Perspektiven für die Menschen. Und wer keine Perspektive hat, hat keine Lebensplanung. Und wer keine Lebensplanung hat, denkt auch nicht an Familienplanung. Und dadurch wird dieser Kreislauf aus Armut und weiterem Bevölkerungswachstum weiter betrieben. Und das macht die Lösung der vielfältigen Probleme dieser Länder nicht einfacher.
Sie nennen das die doppelte Überbevölkerung, ne? Diese einmal in ärmeren Ländern und dann auch in Industrieländern, die Sie angesprochen haben. Wie kommt man dann da jetzt raus? Also wie versucht man, so eine Art stabilen Zustand auf der Erde zu erreichen, der auch die Ressourcen, die man hat, berücksichtigt, um eben da noch länger als ein, zwei Jahrhunderte hier leben zu können?
Also man muss beide Formen der Überbevölkerung getrennt behandeln, denn sie haben nichts miteinander zu tun. Weder bekommen die Menschen in Niger weniger Kinder, wenn wir weniger Auto fahren, noch wäre es umgekehrt. Die Überbevölkerung in den armen Ländern ist relativ einfach zu lösen. Da kennt man die Mittel, denn es ist in vielen Ländern längst passiert. Wenn dort in Gesundheit, in Bildung und in Arbeitsplätze investiert wird, dann geht es den Menschen relativ schnell besser und dann bekommen sie weniger Kinder. Und dann klingt das Bevölkerungswachstum aus. Das haben wir in über 100 Ländern der Welt längst erlebt. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Aber wenn dort der Wohlstand wächst, bedeutet das wiederum mehr Konsum und mehr Ressourcenverbrauch. Das Problem der doppelten Überbevölkerung lässt sich in einem kurzen Satz zusammenfassen. Immer mehr Menschen wollen immer mehr. Jetzt kann man den Menschen in den armen Ländern nicht verbieten, dass es ihnen mal besser geht. Im Gegenteil, das muss sogar passieren, damit das Bevölkerungswachstum ändert. Aber das bedeutet umso mehr für die Länder, für die reichen Länder, zu denen Deutschland gehört, dass wir, die ja über die Zeit am meisten Schaden angerichtet haben, noch viel mehr tun müssen für eine Null-Emissionsgesellschaft. Also wir müssen nicht etwa runter auf Null-Emissionen bis 2050, sondern sogar darunter, um den armen Ländern die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und dabei zwangsläufig auch einen gewissen Schaden anzurichten. Der muss nicht so hoch sein, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben, aber er wird zwangsläufig entstehen. Und das erhöht die Verantwortung auf die reichen Länder, die alles dafür tun müssen, sich technologisch so umzurüsten, dass die Emissionen gegen Null sinken. Aber sie müssen gleichzeitig auch lernen, Suffizienz zu leben. Das ist ein Fachbegriff und es bedeutet eigentlich, bescheidener zu werden, weniger zu konsumieren und runter mit den Mengen, die wir in den Konsum investieren, weil das schlicht und einfach nicht nachhaltig ist.
Sagt Bevölkerungsforscher Rainer Klingholz, zuletzt erschienen sein Buch Zu viel für diese Welt. Vielen Dank.
Gerne.
Ich habe gerade Niger schon erwähnt. Wer da nochmal nachhören möchte, was dort los ist nach dem Putsch, hier einfach ein paar Folgen runterscrollen beim Weltzeit-Podcast. Dort gibt's mehr. Und demnächst hören wir hier aus dem Iran, was passiert ist ein Jahr nach dem Tod von Mahsa Amini. Ich bin André Zanto. Bis bald.